Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Mit Johannes Nichelmann.
Es war nur eine kleine, aber sehr beunruhigende Meldung vor einer Woche. Es hieß, Munition eines bayerischen Polizeisondereinsatzkommandos taucht bei der mutmaßlichen rechtsextremen Vereinigung Nordkreuz auf. Eine unheilvolle Verquickung, die da möglicherweise sichtbar wird. Die Rechtsextremen rüsten auf, sie vernetzen sich international mit ihren Sympathisanten. Alexander Bühler versucht einen Einblick in eine Szene, die sich scheinbar trotz bestehender Waffengesetze spielend leicht mit scharfen Waffen versorgen kann.
Ich glaube nicht, dass Sie wegen meiner Drogen hier sind. Ich glaube, es geht um das Hakenkreuz und die Waffen. Der junge Amerikaner, der das sagt, sitzt in Handschellen, in orangener Gefangenenkleidung an einem Tisch. Die Jalousien hinter ihm sind zugezogen. 11. Mai 2019. Das Wort Interrogation, Verhör, ist eingeblendet. Später, im Gefängnis, telefoniert er mit einer Angehörigen. Die sagten, mein Gott, Sie haben 3000 Schuss Munition bei sich. Und ich so, das zeigt nur, wie ignorant ihr beim Thema Schusswaffen seid. Das ist nicht viel, das schieße ich an einem Wochenende weg. Im Kofferraum seines Wagens fand die Polizei zusätzlich ein AR-15 Schnellfeuergewehr, zwei AK-47 Sturmgewehre, eine Sig Sauer 9mm Pistole sowie ein bisschen Marihuana und, am brisantesten, das Emblem der Atomwaffendivision. Ich bin ein politischer Gefangener, weil ich ein Nazi bin. Die Atomwaffendivision ist eine amerikanische, extrem gewaltbereite Neonazi-Gruppe, die sich zum bewaffneten Kampf bekennt und auch schon Morde in den USA begangen hat. Jetzt schließen sich gewaltbereite Extremisten in Deutschland ihnen an und bewaffnen sich. Ihre Militarisierung, die zunehmende Bewaffnung der Neonazis, alarmiert die Politik.
Wir nehmen die letzten Jahre ein stetiges Anwachsen von Straftaten unter Einsatz von Waffen und Sprengstoff durch Neonazis und Rassisten wahr. Aber auch, wenn wir auf die Zahlen schauen, der Waffenfunde im Zusammenhang mit politisch motivierten rechten Straf- und Gewalttaten, dann auch eine erschreckende Zahl. 2018 sind 1091 Waffen festgestellt worden durch die Ermittlungsbehörden. Das waren über 400 mehr als im Vergleich zu 2017. Das heißt, nicht nur die entsprechenden Straftaten und Gewalttaten mit Waffen steigen, die Waffen in der Szene nehmen zu. Es gibt vermehrt auch wieder Wehrsportübungen im In- und Ausland. Und natürlich auch Morde, Rechtsterror unter Einsatz von Waffen ist eine massive Bedrohung derzeit.
Die NSU-Morde, die Ermordung von Lübcke, die Morde von Halle. Die Neonazis bewaffnen sich immer mehr, schätzt die Bundestagsabgeordnete Martina Renner von der Linken. Doch woher kommen die Waffen? Eine Spur führt nach Tschechien. Sie findet sich zum Beispiel bei den Ermittlungen um Franco A., den die Bundesanwaltschaft seit 2017 verdächtigt, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. In den Unterlagen dazu erzählt ein Zeuge, es gäbe Märkte in Tschechien, wo Waffen wie anderswo Fahrräder verkauft würden. Ohne Papiere. Auch die erst kürzlich verbotene Neonazi-Gruppe Combat 18 hat die schwächeren Waffengesetze im Nachbarland genutzt, meint Renner.
In Tschechien kann ich ohne besondere Probleme an Schießständen mit Sturmfeuergewehren trainieren. Also in der Regel mit AK-47, muss dort im Wesentlichen nur Geld irgendwie auf den Tisch legen und dann kann ich irgendwie so lange und so viel ich will dort ballern. Ich sag's jetzt mal so. Und diese Möglichkeit nutzen halt Neonazis. Wir wissen es zum Beispiel von Combat 18. Sie sind ja auch schon an der Grenze zwischen Bayern und Tschechien festgestellt worden auf der Rückreise von einem Schießtraining in Cheb. Im Wagen war Munition, keine Waffen. Neonazis, Rassisten, gut organisierte vor allem, wissen schon lange, dass es sinnvoll ist, Munition und Waffen voneinander getrennt aufzubewahren. Und natürlich ist das dann ein minder schwerer auch Strafvorwurf im Ende für die Beschuldigten.
Eine weitere Spur weist in die Schweiz. Laut Zeitungsberichten wollte sich etwa die rechtsextreme Gruppe S Waffen in der Schweiz besorgen. Die Rechtsextremen, die Neonazis in den beiden Ländern haben sich gut verknüpft, nutzen die juristischen Schwächen der überwachenden Geheimdienste aus, sagt der Schweizer Rechtsextremismus-Experte Fabian Eberhardt.
Zum einen stammen die Tatwaffen im Fall des NSU, aber auch im Fall Lübcke aus der Schweiz oder gingen in der Schweiz zumindest über den Ladentisch. Allerdings ist bisher nicht abschließend geklärt, ob die Waffen von Schweizer Rechtsextremen nach Deutschland weitergegeben wurden oder einfach von Privatpersonen, die mit der Szene nichts zu tun haben. Klar ist aber, dass in beiden Mordfällen grenzüberschreitende Netzwerke eine Rolle spielten, etwa Combat 18, Vor allem beim NSU weiß man inzwischen ziemlich genau, dass dem erweiterten Unterstützernetzwerk auch Neonazis aus der Schweiz angehörten.
Bisher durften die eidgenössischen Geheimdienste ausgerechnet diese Klientel in der Schweiz nicht abhören. Nur Gefährder aus dem Dunstkreis des Islamischen Staats. Das ändert sich gerade, sagt Eberhard, der für die Zeitung Sonntagsblick arbeitet.
Laut dem neuesten Bericht des Schweizer Nachrichtendienstes hortet die Szene regelrecht Waffen. Da steht geschrieben, dass Rechtsextreme Waffensammlungen anlegen, an den Waffen auch trainieren und dass man davon ausgehen muss, dass diese auch eingesetzt werden können.
The 3D-printed gun debate isn't new. Doch mittlerweile versuchen Extremisten auch, sich Waffen aus dem 3D-Drucker zu basteln. Der Attentäter von Halle ermordete mit so einer Waffe zwei Menschen. Und auch die Gruppe S sowie Anhänger kleinerer neonazistischer Gruppen versuchen sich auch so zu bewaffnen. Eine wachsende Gefahr? Die Verbreitung dieser Technik kann man schwerlich aufhalten, aber man muss beim menschlichen Faktor einsetzen, sagt Martina Renner.
Eine erfolgreiche Gefahrenabwehr setzt an der Stelle ein, zu sehen, was kenne ich für Personen, die zum Beispiel mit entsprechenden rassistischen rechten Äußerungen im Internet, in Foren unterwegs sind, die sich in Chatgruppen treffen mit Gleichgesinnten, darüber reden, dass man mal was machen müsste. Wie bekomme ich eine Waffe? Wie setze ich sie ein? Die Tatvorbereitung, ja, der Tatentschluss, das sind die entscheidenden Momente, kriminalistisch dort anzusetzen. Ich muss die Akteure finden, ich muss die Personen finden, die bereit sind, für ihre politische Überzeugung Gewalt und Terror einzusetzen. Das ist der Weg.
Die Rechtsextremisten und Rechtsterroristen rüsten auf. Innerlich und bei der Bewaffnung. Hier ein Gewehr, dort ein paar hundert Schuss. Oder aber, wie die Taz im Fall Marco G. herausfand, Waffen, Sprengkörper und etwa 31.500 Schuss Munition. Die Rechtsextremisten setzen nicht auf eine Massenbewegung. Sie wollen als Einzeltäter möglichst vielen Menschen spektakulär ermorden, um die Republik zu destabilisieren oder aber am Tag X die Macht zu ergreifen. Einen Eindruck von so einer Situation der Verunsicherung kann die Künstlerin Ceci Leonard wiedergeben. Sie hat beim Zentrum für politische Schönheit viele Aktionen begleitet, etwa auch das Holocaust-Mahnmal vor Björn Höckes Wohnhaus. Ab da hat sie gemerkt, wie es ist, wenn man ins Fadenkreuz rückt.
Eine Büroadresse, in der ich war, die war öffentlich im Netz zugänglich und die wurde dann von Neonazis ins Internet gestellt mit Foto und die waren teilweise auch dort vor Ort. Meine Bürokollegin hatte gesagt, da waren Leute, die haben nach den Briefkästen gesucht, ob wir dort sind in diesem Büro und ab dem Moment war diese Büroadresse für uns tot. Also wir konnten dort nicht mehr hingehen, eben auch aus genau dem Grund, man hat die Meldungen gehört, dass es bewaffnete Neonazis gibt, die im Untergrund leben. Ich meine, nach dem NSU, man stellt sich ja so absurd gar nicht vor. Und das heißt, es war einfach für mich klar oder für uns klar, diese Vorsichtsmaßnahme zu treffen, nicht mehr in dieses Büro zu gehen, weil man nicht weiß, was für kranke Leute es gibt.
Ein Beitrag darüber, wie Rechtsterroristen an ihre Waffen kommen. Mit den Anschlägen von Halle und Hanau scheint der Druck auf die Politik nun so groß geworden zu sein, dass sich etwas tut. Doch was eigentlich? Die Anschläge wurden verübt von scheinbaren Einzeltätern. Der Polizei zuvor nicht bekannt, radikalisierten sie sich unbemerkt unterwegs in anonymen Online-Foren. Sie töten scheinbar unvorhersehbar. Sören Musial über diese neue Herausforderung in der Terrorismusbekämpfung und Lösungsansätze in der Politik und bei der Polizei.
Es wird keine absolute Sicherheit geben können. Sicherheitsbehörden werden es nicht schaffen, einzelne sich selbst aktivierende Täter halt in dem Ding festzumachen. Es ist eine Form von Do-it-yourself-Terrorismus.
9 Menschen sterben am 19. Februar in Hanau, weil sie ein rassistischer Verschwörungstheoretiker für Muslime hält. Für nicht deutsch. Die Tat macht fassungslos. Nicht nur, weil Hass und Rassismus Menschenleben gekostet haben, schon wieder, sondern auch, weil sich der Eindruck verfestigt, gegen diese Form des Terrors sind wir machtlos. Im Stillen radikalisiert, der Polizei oft unbekannt, morden sie unvermittelt. Sogenannte Einzeltäter sind der Albtraum der Sicherheitsbehörden. Untersuchungen des Institute for Economics and Peace zeigen, es werden immer mehr. Die Zahl rechtsterroristischer Anschläge weltweit ist in den letzten 5 Jahren um 320% gestiegen. 60% dieser Attentate wurden von Personen begangen, die keinen direkten Kontakt zu rechtsextremen Organisationen oder Kadern hatten. Für die Sicherheitsbehörden stellen diese allein agierenden Täter eine große Herausforderung dar. Das bestätigt auch Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes BKA.
Wir sehen keine direkte Einbindung in Strukturen bei diesen Tätern. Das ist ja das Schwierige. Das ist bei anderen anders, die sich gemeinschaftlich verabreden, bestimmte Taten zu begehen oder eben auch interagieren in solchen Vorbereitungen. Und insofern ist unsere Aufgabe hier zu schauen, wie kann man diesen Typus besser detektieren, was enorm schwierig ist, wie schon gesagt, weil sie wenig interagieren. Und das wird ein Thema sein, was wir in den nächsten Jahren sehr stark intensivieren müssen.
Tatsächlich scheint es Nachholbedarf zu geben bei deutschen Sicherheitsbehörden. Der Verfassungsschutz warnt in seinen Berichten vor 12.700 gewaltorientierten Rechtsextremisten. Das BKA aber hatte im Februar 2020 gerade einmal 60 Personen als Gefährder im Fokus. Bei religiös motivierten Tätern spricht der Verfassungsschutz von gut 26.000 Gewaltbereiten. Das BKA betrachtet allerdings auch weit über 600 von ihnen als Gefährder. Zwar können die Sicherheitsbehörden in den vergangenen Jahren einige medienwirksame Erfolge im Bereich des Rechtsterrorismus vorweisen. Gruppe Freital, Revolution Chemnitz, Old School Society, die Gruppe S, zuletzt der Aryan Circle Germany. Es sind aber vor allem Gruppen, gegen die Verfassungsschutz und Polizei gewappnet zu sein scheinen. Es sei kein Zufall, dass Erfolge vor allem gegen Gruppierungen verzeichnet werden können, meint Florian Hartleb. Der Politikwissenschaftler hat ein Buch über das Phänomen der einsamen Wölfe geschrieben, über Täter, die alleine zuschlagen. Er sagt, schon viel länger hätten Politik und Behörden sich auf Einzeltäter konzentrieren müssen.
Wir hatten ja in Deutschland eine solche Tat am 22. Juli 2016 am OEZ in München. Nur wurde diese Tat als unpolitisch abqualifiziert. Und das war eben eine Fehleinschätzung. Und mein Eindruck war eben auch, dass man sich sehr stark in Deutschland auf diesen gruppenförmigen Terrorismus konzentriert hat und diesen Einzeltäter-Terrorismus von rechts nicht ernst genommen hat.
Für Hartleb erfüllen die Täter von Halle und Hanau das Profil des einsamen Wolfes. Er plädiert dafür, dass wir uns stärker mit diesem Konzept auseinandersetzen, warnt jedoch auch davor, deswegen davon auszugehen, dass die Täter alleine wären.
Der einsame Wolf bezieht sich auf die Tatausführung, was oftmals auch missverstanden wird. Denn natürlich sind einsame Wölfe Kinder ihrer Zeit und Teil eines größeren ideologischen Rudels. Aber einsame Wölfe sind eben nicht Teil einer klassischen Partei oder Organisation, sondern sie suchen sich ihre Netzwerke über virtuelle Räume aus.
Dieses ideologische Rudel, wie es Hartleb nennt, lebt im Digitalen. Der Anschlag auf eine Synagoge in Halle steht in einer Reihe von Attentaten, die 2019 weltweit verübt wurden. Nach ganz ähnlichem Muster töteten Rechtsextreme in Poway, El Paso und Christchurch. Von ihnen inspiriert kündigt der Täter von Halle seine Tat in einem Online-Forum an, streamt das Geschehen live ins Internet, damit Gleichgesinnte ihm zujubeln können. Es bedürfe dabei keiner persönlichen Begegnung mehr, um sich als Teil dieser Gemeinschaft zu sehen, sagt Mike Fielitz. Der Terrorismus- und Rechtsextremismus-Experte des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft meint, gerade im Digitalen würden neue Wahrnehmungsstrukturen geschaffen, sodass man sich Gemeinschaften einbilde, in deren Namen man Gewalttaten begeht.
Das mag für uns parasozial klingen, weil es einfach keinen direkten Austausch ist, aber für die Menschen, die sehr viel Zeit dort verbringen in diesen verschiedenen Foren, ist das eben eine Form der Sozialität, die eben ihre Handlung prägen. Und das heißt, die Leute, die die Gewalttaten begehen, müssen nicht unbedingt die organisierten Neonazis sein, sondern die organisierten Neonazis leiten in dem Sinn die Gewalttaten an, indem sie die Vorstellung von Menschen prägen, indem sie halt Gewaltfantasien hauptsächlich eben den Bild- und Videoprodukten ausdrücken, die dann Gewalttaten anleihen.
Für Sicherheitsbehörden heißt das, zu den organisierten Strukturen gewaltbereiter Extremisten gesellt sich ein unüberschaubares Spektrum von Menschen, das Gefahr läuft, durch Verschwörungstheorien, Memes oder extreme Propaganda radikalisiert zu werden. Auch deshalb will das BKA das Analysetool Radar künftig nicht nur im Islamismus einsetzen, sondern auch im Bereich des Rechtsextremismus. Mit Radar können Biografien von Menschen analysiert und einer Risikoskala zugeordnet werden. Gefährder sollen so schneller identifiziert werden können. Doch die Übertragung auf Rechtsextremisten ist nicht so leicht, so Münch vom BKA.
Das kann man nicht eins zu eins übertragen. Das Prinzip ja, es geht darum, das Risiko, was von radikalisierten Gewalttätern ausgeht, besser einschätzen zu können. Und die Anpassungsleistung ist deshalb nicht gering, weil wir eben schauen müssen, was ist in den Biografien der Täter rechts anders, was sie gefährlich macht, als beim Islamisten. Zum Beispiel ist eine Dschihad-Reise natürlich nichts, an dem man sich orientieren kann. Insofern wird es einige Monate dauern. Wir müssen diese Biografien von rechten Gewalttätern stark aufbereiten. Wir machen das quasi beim Gehen. Wir sind jetzt schon dabei, Fallkonferenzen durchzuführen, die wir mit Biografien der Täter vorbereiten. Und das nutzen wir gleichzeitig für die Entwicklung von Radar in diesem Jahr.
Bis Mitte 2021 soll es dauern, bis Radar auch den Landeskriminalämtern zur Verfügung gestellt werden kann. Und die Politik? Andrea Lindholz, Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag und CSU-Mitglied, ist die Stärkung des Verfassungsschutzes ein wichtiges Anliegen.
Wir arbeiten auch gerade am Verfassungsschutzgesetz, mit dem wir eben auch dem Verfassungsschutz die Möglichkeit geben wollen, Personen schon früher auch im Netz ins Blickfeld nehmen zu können. Ähnliche Befugnisse, wie sie es BKA hat, aber BKA ist Strafverfolgungsbehörde, muss erst etwas passiert sein. Verfassungsschutz ist noch eine präventive Vorstufe.
Im Grunde heißt das präventive Online-Überwachung. Bisher gäbe es für den Verfassungsschutz nicht die Möglichkeit, IP-Adressen zu erfragen oder auch dann aktiv zu werden, wenn nur Einzelpersonen auffällig würden, so Lindholz. Das solle sich nun ändern. Doch löst die stärkere Überwachung Einzelner überhaupt die Probleme? Wohl nicht. Zwar handelten Täter zunächst allein, sagt Terrorexperte Fielitz. Das seien es vor allem die Online-Gemeinschaften und ihre Eigendynamiken, die solche Taten ermöglichten.
Ich glaube, das ist in den Sicherheitsbehörden noch nicht wirklich angekommen. Also die verselbstständigende Wirkung solcher Communities, die ein ganz neues Weltbild oder ein ganz neues Handlungsfeld eben auch eröffnen.
Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.